온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda Info 341. Guerrero und kein Ende. Das Massaker an wahrscheinlich 46 linken Studenten im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero war für uns Grund genug, eine Sondersendung zum Thema zu machen. Wir beginnen die Sendung mit einer längeren Meldung darüber, was eigentlich geschehen ist. Danach kommt ein Beitrag vom vergangenen Dezember, in dem es eigentlich um Gemeinderadios geht. Unser Autor Wolf-Dieter Vogel war Ende vergangenen Jahres in Guerrero und hat auch die Lehrerschule in Ayotzinapa kennengelernt. Im Anschluss an seinen Beitrag gibt er uns ein aktuelles, interessantes Interview und erzählt uns etwas über seine Einschätzung zur Lage in Guerrero. Wir hoffen wie immer auf euer reges Interesse an der Sendung. Mexiko.
Lebend haben sie uns genommen, lebend wollen wir sie zurück. Diese aus Zeiten der lateinamerikanischen Militärdiktaturen stammende Parole ist immer noch und immer wieder aktuell. In Iguala, im mexikanischen Bundesstaat Guerrero, wurden in der Nacht vom 26. zum 27. September 43 Studenten entführt. Die Lehramtsanwärter der Pädagogischen Hochschule Ayotzinapa hatten Geld gesammelt, um zu einer Demonstration nach Mexiko-Stadt zu fahren. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und um zu fliehen, beschlagnahmten die Studierenden drei Busse an einem Busbahnhof. In der Folge wurde einer dieser Busse von der lokalen Polizei angehalten. Die unbewaffneten Studenten weigerten sich auszusteigen, daraufhin nahmen die Polizisten den Bus samt Insassen unter Beschuss. Augenzeugen berichteten von durchlöcherten Fenstern, Reifen, Windschutzscheibe.
Llegamos y vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados, a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura del parabrisas, abajo, las llantas ponchadas. Sangre dentro de los autobuses, sangre así coagulada, pues, o sea, no era sangre así de una gotita, era sangre en cantidades.
Ein weiterer Bus, in dem ein jugendliches Fußballteam saß, wurde auch von Bewaffneten beschossen. Vermutlich war es hier zu einer Verwechslung gekommen. Auch eine Pressekonferenz, die die Studenten wenige Stunden später abhielten, wurde von einer Gruppe von Bewaffneten angegriffen.
Mein Name ist Pedro David García López.
Und dein Freund, wer ist es?
Der andere Muchacho.
Sechs Studierende und Fußballspieler starben infolge dieser Schießereien. 43 weitere Studenten waren seit dieser Nacht nicht mehr aufgetaucht. Sie waren auf keiner Polizeiwache angekommen und galten daher als verschwunden. Die Verschleppung von mindestens 15 Personen durch Polizisten und bewaffnete Zivilpersonen mit Patrouillenfahrzeugen ist sogar durch Videos von Überwachungskameras belegt. So kam es auch dazu, dass der Generalstaatsanwalt von Guerrero 22 Polizisten aus Iguala verhaften ließ. Außerdem ordnete er die Vorladung des Bürgermeisters von Iguala und seines Sicherheitschefs an, die als Drahtzieher der Festnahmeaktion gelten. Beide sind inzwischen jedoch untergetaucht. Ihnen werden seit langem Verbindungen zum organisierten Verbrechen nachgesagt. Aufgrund von Hinweisen der verhafteten Polizisten und verhafteter Krimineller sind inzwischen mehrere Massengräber gefunden worden. Die Leichen sind teils verkohlt, teils zeigen sie massive Spuren von Misshandlung und Folter. Eine eindeutige Zuordnung der hier gefundenen Leichen zu den verschwundenen Studenten muss zwar noch überprüft werden, alles deutet aber darauf hin, dass es sich um die Ayotzinapa-Studierenden handelt. Ein verhafteter Auftragsmörder und ein Drogenhändler gestanden, in der Nähe eines dieser Gräber 17 Studenten getötet zu haben. Sie sagten aus, dass der Polizeidirektor von Iguala sowie der Chef der Mafia-Organisation Guerreros Unidos, Vereinigte Krieger, ihnen gegenüber die Verschleppung und anschließende Ermordung der Lehramtsanwärter angeordnet hätten.
Polizei und Mafia Hand in Hand.
Bei der Entführung und Erschießung haben Polizisten und organisiertes Verbrechen offensichtlich gemeinsame Sache gemacht. Früher kämpften Banden und Kartelle stärker gegeneinander. Inzwischen sind Gruppen wie die Vereinigten Krieger mehr denn je in die Absicherung profitträchtiger Geschäfte eingebunden. Im Auftrag von Unternehmen und korrupten Politikern greifen sie gezielt Oppositionelle an, bringen Menschen um oder lassen sie verschwinden. So wohl auch die Studierenden der Pädagogischen Hochschule Ayotzinapa. Diese sind für ihre rebellische Haltung bekannt. Sie unterstützen Indigene und Campesinos im Kampf gegen Landraub, illegalen Holzschlag, Bergbaugroßprojekte und so weiter. Und sie wollen gute Bildung an Schulen machen. All das war manchen wohl ein Dorn im Auge.
Was ist diesmal anders?
Besonders ist dieses Mal die Empörung. Sie scheint größer zu sein als üblicherweise und internationaler. Straßenblockaden und große Demos in Mexiko, Kundgebungen vor mexikanischen Botschaften in Europa und den USA und parlamentarischer Protest wird laut. Grüne und linke Abgeordnete des EU-Parlaments aus Frankreich, Schweden, Spanien, Belgien, Großbritannien, Finnland und Deutschland äußerten ihre tiefe Bestürzung über das Schicksal der seit Ende September verschwundenen 43 Studenten.
Sogar die EU-Abgeordneten wachen auf.
Sie fordern die Aussetzung von Wirtschaftsverhandlungen zwischen EU und Mexiko. Gemeint sind Folgeverhandlungen zum Globalabkommen aus dem Jahr 2000 und dem strategischen Partnerschaftsabkommen aus dem Jahr 2008. In der Menschenrechtsklausel seien Kooperationsmechanismen vereinbart worden, die den unteilbaren Respekt der Menschenrechte und der Sicherheit der Bürgerinnen festschreiben. Erst wenn das Vertrauen zur mexikanischen Regierung beim Thema Menschenrechte wiederhergestellt sei, könne dieses Folgeabkommen also unterzeichnet werden. Man wisse doch, dass die Zahl der Bürgermeisterämter im Bundesstaat Guerrero unter Kontrolle des organisierten Verbrechens stünden. Die Vizevorsitzende des EU-Ausschusses für Menschenrechte, Barbara Lochbieler, fordert nicht nur Mexiko, sondern auch die Europäische Union auf, Verantwortung bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu übernehmen. Die Kartelle, die in Mexiko operierten, seien auch auf internationaler Ebene aktiv. Sie kritisiert das Schweigen europäischer Politikerinnen und Politiker. Zitat: Weder die unzähligen Gefolterten noch die mindestens 26.000 Fälle von Verschwundenen oder die Zusammenarbeit hoher Politiker mit dem organisierten Verbrechen hat Brüssel dazu gebracht, Konsequenzen zu ziehen. Während den Verhandlungen zur Unterzeichnung des Globalabkommens und der strategischen Partnerschaft zwischen Mexiko und der Europäischen Union in den Jahren 2000 und 2008 fiel kein kritisches Wort.
BeobachterInnen sowohl in Mexiko als auch hier sind sich einig, dass es jetzt höchste Zeit ist, Druck auf die mexikanische Regierung auszuüben, in der Hoffnung, dass sich wenigstens dadurch etwas an den unerträglichen Zuständen in vielen Regionen Mexikos ändert. Die Studenten aus Ayotzinapa, ihre Angehörigen und Unterstützerinnen und Unterstützer haben unterdessen schon mal auf ihre Weise Druck ausgeübt. Am 14. Oktober haben sie nach einer Großdemonstration in Guerreros Hauptstadt Chilpancingo den Regierungssitz angezündet. Und das wird sicherlich nicht die letzte Aktion gewesen sein.
Somos un caso más de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre.
Conservo el aire, interrumpo y respiro. Vuelta tras vuelta, reiniciando el giro. O cuando enciendo y me guío por la estela. Esencia ronda, me envuelve y lleva.
Transmitimos lo más profundo del sentimiento de la razón. 94.1 FM, Voces Nuestras Radio.
Buenas tardes, estamos transmitiendo desde la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Ein Tisch, ein Computer, ein Mikrofon. An der Wand hängen Porträts von Che Guevara, Friedrich Engels und Wladimir Iljitsch Lenin. Jeden Tag sind Ali Pérez Bravo und seine Mitstreiter hier im Studio von Voces Nuestras Radio und berichten über das Wichtigste aus der Region. Vom Gelände der Fachschule Ayotzinapa aus versorgen sie die südmexikanische Kleinstadt Tixla mit Nachrichten, Hintergrundbeiträgen und Musik. In der pädagogischen Hochschule werden junge Männer zu Lehrern ausgebildet. Später sollen sie den Kindern in den Dörfern Rechnen und Schreiben beibringen. Schon lange gilt die Schule als rebellisch. Nicht nur die linken Ikonen an der Wand verweisen darauf, dass die Studenten mit ihrem Radio mehr wollen als unterhalten.
Y aquí lo que tratamos es eso, de informar a la ciudadanía, porque en los medios de comunicación pues eso no salió.
Wir informieren die Bürger über das, was die großen Medien verschweigen. Wir machen öffentlich, was wirklich passiert.
Ahí sí dar a conocer lo que está pasando, lo que en verdad está pasando.
Es passiert viel. Voces Nuestras sendet im Bundesstaat Guerrero, einer der gewalttätigsten und ärmsten Regionen Mexikos. Soldaten und Polizisten gehen hier brutal gegen Indigene und Kleinbauern vor, Unternehmer terrorisieren Gegner von Bergbauprojekten oder illegalem Holzschlag, kriminelle Kartelle kontrollieren ganze Landstriche. Immer wieder werden Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger umgebracht. Zunehmend organisieren sich Bürgerinnen und Bürger in unabhängigen Gemeindepolizeien gegen die Mafia. So wollen sie sich vor Entführungen, Erpressungen und Morden schützen. Doch den örtlichen Politikern, die häufig gemeinsame Sache mit dem organisierten Verbrechen machen, sind diese Milizen ein Dorn im Auge. Gerade wurde der Anführer der autonomen Polizei von Tixla, Gonzalo Molina, verhaftet. Heute Mittag soll deshalb eine Demonstration stattfinden. Über den Äther mobilisiert Radioaktivist Ali Perez zu der Protestaktion.
Im Municipio de Tixla y a las poblaciones cercanas, para que hoy a las 5 de la tarde va a haber una marcha por el motivo de la detención de Gonzalo Molina, vocero de la CRAC, a todas aquellas personas, organizaciones sociales, estudiantes, maestros, amas de casa, padres de familia.
Soziale Organisationen, Studenten, Lehrer und Hausfrauen sind aufgerufen, sich für die Freilassung von Gonzalo Molina einzusetzen. Die Gemeindepolizisten gehören zu einer indigenen Selbstverwaltungsstruktur, die auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Wie die Studenten der Hochschule Ayotzinapa legen sich die Milizen mit der Regierung an. Für Leute wie sie wurde Voces Nuestras Radio vor 2 Jahren ins Leben gerufen.
Die autonomen Gemeinden hier im Bundesstaat Guerrero sind soziale Organisationen, die der Linken angehören. Natürlich haben sie ihren Platz im Radio, um ihre Kritik zum Ausdruck zu bringen. Hier können sie über die Willkür sprechen, die sie von Seiten der Regierung zu spüren bekommen.
Y decir de las arbitrariedades que están recibiendo por parte del gobierno.
Comunícate. Nos da mucho gusto saber que se han organizado para crear su propio medio de comunicación. Una radio es una herramienta muy poderosa.
Radio als selbstorganisiertes Kommunikationsmedium, als Werkzeug der Bevölkerung gegen die Regierung und die Reichen. Ali Perez spielt eine Solidaritätsbotschaft des befreundeten Radio Ñomda ein. Der Sender ist eines der mindestens 8 gemeinschaftlich organisierten Radios Comunitarias in Guerrero. Wie viele freie und Community-Radios in Mexiko gehen sie ohne Erlaubnis auf Sendung. Ob Radio Ñomda, Voces Nuestras, Radio Unisur oder Wasa Radio, alle Sender sind aus sozialen Auseinandersetzungen und indigenen Kämpfen um Selbstbestimmung entstanden. Das erklärt Roman Hernandez vom Menschenrechtszentrum Tlachinolan. Er begleitet ihre Entwicklung seit Jahren.
Hay un periodo en el que las radios comunitarias empezaron a surgir con mucha fuerza, sobre todo a partir de empezar a ubicar amenazas al territorio.
Community radios haben in Guerrero eine lange Geschichte. Sie sind wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit sozialer Organisationen. An Bedeutung haben sie in einer Phase gewonnen, in der die Region besonders bedroht war. Regierung und private Unternehmer wollten Kapital in Entwicklungsprojekte investieren und die natürlichen Ressourcen ausbeuten. In Guerrero waren davon vor allem die Gebiete der indigenen Bevölkerung der Regionen La Montaña und Costa Chica betroffen. Damals entstanden viele der Radios.
Pues invertir su capital y obtener ganancias a través de la explotación, ¿no? De los recursos naturales.
Hernández hebt die wichtige Rolle der Community-Radios für den Widerstand von Kleinbauern und Indigenen gegen die umstrittenen Projekte hervor.
Hicieron una campaña informativa sobre qué es la minería a cielo abierto.
Die Sender informierten mit einer Kampagne über den Tagebau, denn um ihr Land zu verteidigen, mussten die Menschen erst einmal wissen, welche Risiken mit dem Bergbau verbunden sind.
Qué era la minería y qué amenazas representaba esto.
La palabra del pueblo es clara, libre, rebelde y verdadera. Radio Ñomta, la palabra del agua.
La palabra del agua. das Wort des Wassers. Seit über 10 Jahren ist Radio Nyomda in der pazifischen Küstenregion Costa Chica im Äther. Die Radiomacher setzen sich für ein anderes Mexiko ein. Für ein Mexiko, in dem die indigenen Gemeinden ihren eigenen Weg gehen können. Aktivistin Roberta.
Das Radio hat uns geholfen zu sehen, wie wir tatsächlich leben und wie wir unser Leben verbessern können.
Die Radiomacher fordern, dass die indigene Bevölkerung selbst über die Nutzung ihres Landes bestimmen darf. Mehrmals wurden sie von Sicherheitskräften angegriffen, erklärt David von Radio Nyomda.
Desde el inicio de las transmisiones nos dimos cuenta que el gobierno puso su ojo en nosotros. Llegaron elementos.
Seit wir auf Sendung gegangen sind, hat die Regierung ein Auge auf uns. Einmal sperrten bewaffnete Bundespolizisten die Straße ab, stürmten die Kabine, unterbrachen die Übertragung und beschlagnahmten unsere Sendeanlage. Daraufhin versammelten sich die Leute aus der Gemeinde. Sie wurden sich über die Bedeutung des Radios bewusst und organisierten die Verteidigung des Senders. Seither konnte niemand mehr die Anlage mitnehmen.
Häufig ist es das korrupte Konglomerat aus lokalen Unternehmern, Sicherheitskräften und Mafia, das für die unabhängigen Radios zur Gefahr wird. Román Hernández.
Ha habido amenazas en contra de colaboradores de radios comunitarias, ¿no? Sobre todo por el vínculo que existe entre los caciques, ¿no? Que es esta figura.
Es gab Drohungen gegen Mitarbeiter von Community-Radios. Dahinter steckten oft die Kaziken, also jene lokalen Eliten, die das politische und das wirtschaftliche Leben kontrollieren. Die Kaziken arbeiten eng mit den Gruppen der organisierten Kriminalität zusammen, die von außerhalb nach Guerrero gekommen sind. Als Verteidiger der Menschenrechte und der indigenen Rechte stehen die Radios gegen die Interessen der lokalen Machthaber und der Mafia. Etwa wenn sie vor Ort recherchieren, mit Zeugen sprechen und dann ihre Informationen verbreiten. So werden sie zum Angriffsziel.
Empieza a afectar intereses de estos grupos de poder, ¿no? Y es así que también se convierten en un objeto de posible agresión.
Da aber stünden die Radios Comunitarias nicht alleine, erklärte Aktivist des Menschenrechtszentrums Tlatchinolan.
Mexiko ist eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Und die Community-Radios sind davon genauso betroffen.
No están exentas de esto.
La voz de todos.
Zurück in die Fachschule Ayotzinapa, ins Studio von Voces Nuestras. Dort geht die Sendung von Ali Perez langsam zu Ende. Bevor er sein Programm abschließt, erinnert er aber noch an einen Vorfall, der die rebellischen Studenten bis heute prägt. Bei einer Autobahnblockade für bessere Studienbedingungen erschossen Polizisten im Dezember 2011 2 Kommilitonen.
Justicia para los jóvenes asesinados el 12 de diciembre de 2011. Castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
Que vivan los estudiantes que llevan la voz.
Bis heute seien die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen worden, kritisiert Perez. Dann macht er sich auf den Weg, denn um 17 Uhr beginnt in Tixla die Demonstration, zu der er im Radio aufgerufen hat, für die Freilassung des indigenen Gemeindepolizisten Gonzalo Molina.
Me gustan los estudiantes que hacen ya sus propios medios para derribar mentiras que destruyen a los pueblos. Rebeldes como las aves que no las detiene el miedo. Caramba y zamba la cosa, Ayotzinapa es un ejemplo. Caramba y zamba la cosa, Ayotzinapa es un ejemplo.
Artillería pesada, controlando. Artillería pesada, el machete. Artillería pesada.
So, und jetzt sprechen wir mit unserem geschätzten Kollegen Wolf-Dieter Vogel. Du warst an dieser Schule in Ayotzinapa. Was ist das Besondere an dieser Schule?
Die Schule ist erstmal nicht, wie das öfter in Berichten auch so rüberkommt, keine Universität in dem Sinne, dass dort Studenten eine normale Universitätskarriere oder einen Abschluss machen, Bachillerato oder sowas in der Art, sondern an dieser Universität sind vor allem junge Männer, es sind nur Männer, die aus den Dörfern in der Region, aus Guerrero im Prinzip kommen, Leute, die aus einfachen Verhältnissen kommen und die Möglichkeit bekommen, auf dieser Schule zu lernen, wie man als Grundschullehrer arbeitet. Das Ziel dieser Schule ist, Grundschullehrer auszubilden, die dann in die Dörfer zurückgehen und dort die Kinder ausbilden. Das Besondere in dem Fall ist, die Schule hat einen sehr radikalen Hintergrund. Das heißt, viele von den jungen Männern, die dort sind, kommen aus so einer eher linken Geschichte, kommen aus eben, dass sie also aus einfachen Verhältnissen kommen, auch sind viele Indigene dabei, die sich auf so eine Widerstandsgeschichte in Guerrero auch beziehen. Guerrero hat eine lange Widerstandsgeschichte, da gab es zum Beispiel den Lehrer Lucio Cabañas und es gab andere, die in den 70er Jahren, auch vorher und nachher, aber insbesondere in der Zeit, auch bewaffnet gekämpft haben gegen die Zentralregierung. Und auf solche Geschichten, auf solche Männer und Frauen auch beziehen sich die Studenten aus Ayotzinapa. Wenn man dort ist, wird einem das ziemlich schnell klar. Die haben auch, beziehen sich auch auf eine kommunistische und auf eine sozialistische Geschichte. Sie haben große Wandmalereien, wo man Subkommandante Marcos drauf sieht, aber auch Lenin und Trotzki, verschiedenste Vertreter der sozialistischen, kommunistischen Geschichte. Außerdem sind sie einfach immer in Aktionen präsent. Also wenn die Linke oder wenn Menschenrechtsverteidiger in Guerrero aufrufen zu Demos, dann sind einfach die Leute, also Studenten und immer gleich so eine Abordnung von 100 Studenten von Ayotzinapa mit dabei. Ich habe das selber auch erlebt, als ein Leader, ein Führer der Policia Comunitaria, also der autonomen Gemeindepolizei, verhaftet wurde. Am gleichen Abend hat man sich dort getroffen in Tixla, das ist in der Nähe, die Universität liegt in Tixla, ist in Tixla außerhalb. In Tixla hat man sich getroffen, ist von dort aus vors Gefängnis nach Chilpancingo in die Landeshauptstadt gezogen und hat dort dann nachts um eins noch mit ein paar hundert Leuten gefordert, dass dieser Mann freigelassen wird. Und ganz vorne mit dabei waren die Jungs von Ayotzinapa. Und das zeichnet sie eigentlich aus. Und deswegen sind sie auch zumindest also den Mächtigen in der Region ziemlich lästig. Sie sind einfach politisch aktiv, sind Teil der linken Bewegung und der indigenen Bewegung in Guerrero.
Guerrero scheint ja eine lange Tradition zu haben von staatlicher Gewalt oder Gewalt im Interesse der Herrschenden. Warum ist das da so schlimm? Oder ist das inzwischen überall in Mexiko so?
Es gibt auch andere Regionen, wo es nicht so anders aussieht. Aber Guerrero zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Zum einen eben durch die starke Geschichte einer linken und indigenen Organisierung, also mehrere Guerilla-Gruppen, die dort in den letzten 30, 40 Jahren, insbesondere in den 70ern, aktiv war. Auf der einen Seite also eine starke Basisbewegung auch und auf der anderen Seite eine mindestens genauso lange Geschichte der Produktion von Marihuana und Opium und dadurch auch der Präsenz von der Drogenmafia, die dann bis heute da sehr präsent ist. Guerrero ist gleichzeitig hat einen großen Küstenstreifen, über den Kokain aus Kolumbien kommt. Also sagen wir, der Anbau von Marihuana und Opium auf der einen Seite, die Möglichkeit über Guerrero Kokain Richtung USA zu bringen, hat Guerrero schon lange gekennzeichnet. Deswegen sind dort auch schon lange Mafia-Organisationen aktiv. Die Mafia-Organisationen haben sich in den letzten Jahren in ihrer Struktur und auch in ihrem Vorgehen verändert, insofern, dass sie früher sich viel stärker gegeneinander gekämpft haben, eben um Anbauflächen, um Transportrouten, um die Kontrolle des Marktes und so weiter. Mittlerweile haben sie ihre Geschäftsfelder einfach diversifiziert. Das heißt, sie richten ihre Aktionen auch gegen die Bevölkerung. Sie greifen Leute an, sie erpressen Leute, sie entführen Leute, fordern Schutzgeld, sie sind in dem Raubkopienmarkt, in allem, was man so als kriminelle Felder sich so vorstellen kann, insbesondere in Guerrero aktiv, und da richtet sich sehr viel auch direkt gegen die Bevölkerung. Wir haben also diese beiden Aspekte, einerseits der Staat, der ohnehin nie ein großes Interesse hat, dort die die Basisstruktur zu unterstützen, im Gegenteil immer so Feind war einer relativ guten Organisierung von verschiedenen Sektoren der Gesellschaft und auf der anderen Seite eine starke Mafia-Präsenz. In den meisten Dörfern sieht es, heißt das jetzt konkret mittlerweile, dass halt lokale Polizei, Bürgermeisterämter und die Mafia eng miteinander verbandelt sind. Also die überwiegende Zahl der Rathäuser wird von der Mafia kontrolliert.
Was bedeutet das denn für die Zukunft von Guerrero als Bundesstaat und auch von Iguala? Und was bedeutet das auch für die Schule in Ayotzinapa?
Dieses Massaker, was jetzt da höchstwahrscheinlich an 43 Studenten verübt wurde, das ist natürlich in dieser Härte einmalig. Aber es gibt permanent Angriffe auf Menschenrechtsverteidiger, auf Aktivisten. Es sterben auch immer wieder Menschen bei diesen Angriffen, die Bergbaugegner sind oder die sich gegen die Korruption stellen oder die wie Ayotzinapa auch bessere Lehrbedingungen fordern und so weiter. Insofern ist es nicht ganz einmalig. Es ist nur, es sticht halt jetzt durch die Härte und die Brutalität nochmal mehr hervor und vor allem, es bringt im Moment, so schlimm es ist, Mexiko und die Situation in Guerrero ins internationale Rampenlicht. Das lässt ein bisschen hoffen, weil die mexikanische Regierung bisher nichts real unternommen hat, um dort die Situation in den Griff zu kriegen. Jetzt steht sie etwas unter Druck. Die UNO macht Druck, Amnesty International und andere Organisationen machen Druck. Selbst Europaabgeordnete und alle möglichen Ebenen, politischen Ebenen machen Druck. Das heißt, die Regierung scheint ein bisschen mehr gezwungen zu sein, zu reagieren. In Guerrero selbst, ja, bisher ist klar, die Menschen waren eigentlich immer auf sich selbst gestellt. Es gibt eine Policía Comunitaria, also diese autonome Gemeindepolizei, die vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden ist, weil eben die offizielle Polizei die Leute nicht vor der Mafia schützen konnte. Und deswegen haben da diese autonome Gemeindepolizei nochmal eine besondere Rolle gekriegt. Ich denke, die Menschen selbst, so wie ich die Situation dort erlebt habe, bauen vor allem darauf, sich selbst zu verteidigen, weil sie eigentlich die Erfahrung gemacht haben, lokale Polizisten sind sowieso korrupt. Beim Militär weiß man nicht, wer wie agiert, aber es gibt durchaus auch viele militärische Angriffe gegen die Zivilbevölkerung. Und bei der Bundespolizei weiß man auch nicht, für welche Seite sie arbeiten.
Noch ein Wort vielleicht zum Gouverneur Aguirre. Dem wird ja zumindest eine indirekte Mitverantwortung zugeschrieben.
Ja, Aguirre ist ja bei der sogenannten links genannten PRD, also der Partei der Demokratischen Revolution. Das sagt verhältnismäßig wenig aus. Das zeigt sich auch daran, dass der Bürgermeister von Iguala, der ja offensichtlich ganz direkt in das Massaker involviert ist, auch bei der PRD war. Aber mit Aguirre kam schon die Hoffnung, dass da eine fortschrittlichere Politik in Guerrero durchgesetzt wurde. Klar ist, Aguirre, und das weiß ich von einem seiner höchsten sicherheitspolitischen Mitarbeitern, auch Aguirre weiß ganz genau, dass Guerrero komplett durchsetzt ist, dass jedes Rathaus, die meisten Rathäuser von der Mafia kontrolliert werden. Das weiß er ganz genau, hat aber auch nicht die Fähigkeit oder Möglichkeit, möglicherweise nicht das Interesse, das halte ich für schwierig einzuschätzen. Auf jeden Fall war er bisher nicht fähig, da irgendeinen Fuß reinzukriegen. Es gäbe die Möglichkeit, die Teile der Policía Comunitaria, der Gemeindepolizei, in die Polizeistruktur einzubinden. Und das hat Aguirre durchaus auch zum Teil mitverfolgt, weil klar ist, die einzigen, die auf der Basisebene gegen die Mafia vorgehen können, ist diese Policía Comunitaria, weil die einfach auch genau weiß, diese Leute arbeiten mit denen zusammen und die mit denen und sie selbst arbeiten eben nicht mit der Mafia zusammen. Das heißt, sie sind eigentlich die Kräfte, die tatsächlich da was machen könnten, wenn sie von der Regierung unterstützt würden. De facto ist es so, dass Aguirre da bereit war zu verhandeln, aber nur unter, also ganz klare Bedingungen gesetzt hat, unter denen eine Zusammenarbeit oder eine Unterordnung unter die staatliche Polizei überhaupt möglich ist. Das wurde kritisiert von einem Teil der Policía Comunitaria, weil die ganz klar gesagt haben, das Problem, also die Regierung ist Teil des Problems, deswegen werden wir mit ihnen so nicht zusammenarbeiten. Von diesem Teil sitzen mittlerweile einige Leute im Gefängnis. Also Aguirre ist gegen die Radikaleren, die sich gegen die staatlichen Strukturen richten, innerhalb der Bewegung der Policía Comunitaria mit ziemlicher Härte vorgegangen.
Vielen Dank, Wolf-Dieter Vogel.
Ayotzinapa vive! La lucha sigue! Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de